Geschwister, liebe Freunde, ich freue mich, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind, um sich zu informieren über das Thema Jesus und der Satan und nicht etwa woanders hingegangen sind, nämlich da läuft ja so ein ganz dummer, gottloser Film über das Thema die letzte Versuchung Christi. Den habe ich nicht gesehen und den werde ich mir auch nicht anschauen. Ist mir die Zeit viel zu schade dafür. Ich habe nur aufmerksam gelesen, eine Besprechung in der Stuttgarter Zeitung. Da taucht dann so ein netter Löwe auf oder so eine Schlange, haben sie dahingestellt und die redet dann da irgendwie. Das ist ja Unsinn. Es steckt auch ein dicker theologischer Fehler drin in dem Film. Nämlich der Herr Jesus habe sich also am Kreuz danach gesehnt, runterzukommen von diesem Kreuz. Frau und Kinder zu haben wie alle anderen auch, danach habe er sich gesehnt. Das ist ein eminenter theologischer Fehler, denn der Herr Jesus wollte diesen Weg gehen. Für mich wäre das keine Verführung und auch keine Gotteslästerung. Ich würde mich tödlich langweilen wahrscheinlich in diesem Film. Für mich wäre es nicht einmal Gotteslästerung, und zwar aus dem Grund nicht, weil ich mir sagen würde, dieser Mensch da an der Filmleinwand hat mit dem wirklichen Sohne Gottes nicht das Geringste zu tun. Ich habe etwas gegen Filme, wo man versucht, ein Bild von Gott oder Jesus an die Leinwand zu bringen. Gegen das habe ich was. Beim Film Ben-Hur war man wenigstens noch so rücksichtsvoll, dass man nie das Gesicht gesehen hat, sondern immer nur das erstaunte Gesicht der Leute, die ihn sahen. So viel zu dem Thema. Also ich freue mich, dass Sie hier sind, denn wir wollen uns doch bitte bei Gottes Wort informieren. Und es ist ein Trick Satans, wenn wir uns über ihn selber, über den Satan oder über Jesus oder über Gott an weltlichen Quellen belehren lassen. Jesus und der Satan. Ich möchte heute Abend so vorgehen bei dem Thema Jesus und der Satan, dass wir zuerst blicken in ein Geschehen, das sich abgespielt hat im Erdenleben Jesu. Ich lese dann gleich Matthäus 4, 1 bis 11 und nachher wollen wir einen Blick werfen auf das große Ganze der Heilsgeschichte und da möchte ich dann noch etwas sagen über diesen Kampf Christus und Satan. Morgen früh mache ich es dann umgekehrt bei dem Thema Jesus und der Vater. Da blicken wir in der ersten Hälfte in das Gesamte der Heilsgeschichte und in der zweiten Hälfte einzelne Episoden aus dem Erdenleben Jesu. Heute Abend also erst das Erdenleben Jesu, Matthäus 4, 1 bis 11. In Lukas 4 steht es bekanntlich als Parallele in ähnlichen Worten. Matthäus 4, 1 bis 11. Ich habe die unrevidierte Elberfelder. Dann wurde Jesus von dem Geiste in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Diabolos, dem Teufel, versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn danach. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Dann nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche des Kosmos und ihrer Herrlichkeit. Alle Reiche der Welt, wörtlich alle Königreiche des Kosmos und ihrer Herrlichkeit und spricht zu ihm, alles dieses will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm. Bevor ich darüber etwas sage, ihr Lieben, habe ich zu beachten, dass auf meinem Vorbereitungszettel einige Punkte stehen. Auf meinem Zettel habe ich so Punkte, senkrecht, waagerecht. Was haben die denn zu bedeuten? Ich habe mir diese Punkte noch einmal auf eine wunderbare Skizze geschrieben. Ich habe heute früh gedacht, ich könnte 50 oder 100 Zettel anfertigen. Zwei Punkte senkrecht, zwei Punkte waagerecht, zwei Punkte senkrecht, zwei Punkte senkrecht. Das können Sie ja auch selber machen. Ich kann meine wunderbare Skizze nachher denen zeigen, die Sie sehen möchten. Was haben diese Punkte zu bedeuten? Wenn wir so sprechen von Gott und Satan oder Christus und Satan, Jesus und der Satan, durch das Bindewort und wird eine gewisse Verbindung hergestellt. Und dann besteht die Gefahr, dass wir das so auffassen, Gott und Satan, Christus und Satan, ein alter, uralter Kampf, dass wir in unserer Vorstellung da zwei etwa gleichberechtigte, gleichrangige Größen sehen. Gott und Satan, also zwei Punkte, verbunden durch einen Strich in der Horizontalen. Und das wäre völlig falsch. Machen wir uns also bitte zu Anfang dieser Stunde gleich klar. So oft die Rede ist von Jesus und Satan, wenn wir das skizzieren wollen als zwei Punkte und verbunden mit einem Strich, dann machen Sie bitte die Punkte untereinander. Und oben ist Gott oder Christus und unten ist Satan. Diese sind niemals gleichberechtigt, sondern, machen wir uns bitte klar, das eine ist der Schöpfer und das andere ist das Geschöpf. Auch hier in Matthäus 4, was wir eben gelesen haben, da begegnen sich Schöpfer und Geschöpf, nicht etwa zwei gleichrangige Partner, wie etwa im Sportwettkampf oder im Boxerring, wo nun zwei miteinander ringen. Hier handelt es sich nie und nimmer um zwei gleichrangige Partner, die man irgendwie gleichrangig auf einer Ebene sehen darf, so nebeneinander, mal sehen, wer der Stärkere ist, sondern, wenn ich sagen würde, haushoch überlegen, tausendfach überlegen, milliardenfach überlegen, wäre das immer noch eine Untertreibung. Gott ist dem Satan so überlegen, wie nur der Schöpfer dem Geschöpf überlegen sein kann, wie nur der Unendliche dem Endlichen überlegen sein kann, nämlich unendlich. Und dasselbe gilt für Jesus. Er war ja der Mitschöpfer des Alls bei der Weltenschöpfung in 1. Mose 1. Das All ist durch ihn und zu ihm geschaffen, steht Kolosser 1, Vers 16, von Jesus. Von eben dem Jesus, von dem wir in Matthäus 4 das schier Unglaubliche eben gelesen haben, dass der Teufel ihn so mitnimmt. Also jetzt geht doch mal hier mit. Und er stellt ihn auf die Zinne des Tempels, er nimmt ihn mit. Ist es uns eben beim Lesen aufgefallen, dass das schon zu der einzigartigen Erniedrigung und zu dem Leidensweg Jesu gehört, dass hier schon in Matthäus 4 eine einzigartige Erniedrigung Jesu stattfindet, indem er, der der Schöpfer ist, sich von einem Geschöpf mitnehmen lässt. Mitnehmen. Und auf die Zinne des Tempels stellen lässt. Er lässt das mit sich machen. Das gehört schon zu seiner Erniedrigung und zu seinem Leidensweg, dass er das geschehen lässt und lässt sich mitnehmen. Ja, ich habe überlegt, noch heute früh im Bett, wenn ich aber nun zwei Punkte nebeneinander hätte in der Horizontale, gibt es auch Leute, die man etwa als gleichrangige Partner des Teufels sehen könnte in einem Kampf? Ja, da denke ich an die Engelwelt. Wenn ich denke, Satan ist ja ein gefallener Lichtesengel, er war wohl der größte und schönste von ihnen. Und die Juden und die jüdischen Schriften wissen da so manches. Michael und Satan. Das könnte man schon als zwei Punkte aufschreiben, die etwa nebeneinander horizontal zu sehen wären. Der Gabriel und Satan, der Michael und Satan. Und doch stimmt auch das nicht ganz. Da würde ich die Punkte wenigstens ein bisschen schräg rücken. Denn was steht in Offenbarung 12? Da kommt es ja zu einem Kampf zwischen Michael und Satan. Michael und seine Engel kämpfen mit dem Satan und seinen Engeln. Und der Teufel verliert. Also auch wo es sich auf den ersten Blick um gleichrangige Partner handelt, große strahlende Engel des Lichts und dieser verfinsterte Engel, selbst da würde ich nicht unbedingt die Punkte ganz horizontal, sondern etwas verwackelt schräg Denn Michael ist eindeutig stärker als Satan, wie sich zeigt bei dem Kampf in Offenbarung 12. Das Licht ist immer stärker als die Finsternis der Liebe. Die Liebe ist immer stärker als der Hass, nämlich im Endeffekt im Plane Gottes. Wie ist es nun mit Satan und Mensch? Ich meine jetzt Satan und Mensch ohne Gott. Jetzt habe ich nochmal zwei Punkte, die sind senkrecht untereinander. Oben der Satan, unten der gottlose Mensch. Da ist allerdings der Satan der Chef. Er ist der Fürst dieser Welt, trotz seiner Verfinsterung und seines Falles. Groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist, wie sagt der Dichter, den Teufel spürt das Völkchen nie und wenn er es am Kragen hätte. Da ist natürlich etwas daran. Der Mensch ohne Gott, für den ist Satan der Herr, auch wenn er es gar nicht merkt und wahrhaben will. Und dann habe ich nochmal zwei Punkte, die sind untereinander. Wir als Gotteskinder und der Satan, wie ist denn da das Verhältnis? Gleichrangige Partner, oh nein, denken wir, der Teufel ist viel stärker als ich. Also oben der Teufel und unten wir, nein, umgekehrt habe ich es gemeint. Oben sind wir und unten ist der Satan. Allerdings habe ich bei diesen zwei Punkten, wir und der Satan, da habe ich den oberen Punkt mit einem roten Kreis umgeben. Und das soll bedeuten, nur dann gilt das, wenn wir in Christo sind. Wir in Christo oben und senkrecht drunter der Teufel. Habe ich übertrieben oder steht dergleichen auch in der Schrift? Dass wir mit dem Herrn immer viel, viel stärker sind. Aber nur im Herrn, nur in Christo. Nur in einer lebendigen und funktionierenden Lebensgemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Eine Ehe funktioniert nicht, wenn man Tage und Wochen nicht miteinander redet. Und das Verhältnis mit dem Herrn Jesus kann nicht in Ordnung sein, wenn man Tage und Wochen lang nicht miteinander redet. Wenn man weder sein Wort hört, noch im Gebet antwortet. Aber wenn wir wirklich in Christo sind, in der Lebensgemeinschaft, sein Wort hören, Gemeinschaft haben mit ihm und den Seinen und ihm Antwort geben im Gebet, dann gilt das. Dann gilt zum Beispiel Römer 16, Vers 20. Römer 16, Vers 20, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter eure Füße zertreten. Also ist es richtig, was ich gezeichnet habe. Zwei Punkte untereinander und unten ist der Satan und oben sind wir. Aber niemals ohne Jesus. Da wär's umgedreht. Niemals ohne Jesus, sondern nur in Christo. Deshalb habe ich da einen roten Kreis um dieses obere Pünktchen gemacht. Ich könnte es auch noch von dem Jakobusbrief aus bestätigen. So gefährlich der Satan ist, so steht doch geschrieben im Jakobusbrief 4, Vers 7, unterwerfet euch nun Gott. Also da wird wieder erst zur Bedingung gemacht, dass wir im Gehorsam, in der Unterordnung, in der Bindung an Gott unser Leben führen. Anders ausgedrückt, dass wir in Christus sind. Jakobus 4, 7, unterwerfet euch nun Gott. Und dann lautet die Fortsetzung, widerstehet dem Teufel. Und was wird er dann machen? Er wird von euch fliehen. Wie heißt es im Liede? Denn er flieht, wenn er uns am Kreuze sieht. Oder ich könnte sagen, denn er flieht, wenn er uns in Christo sieht. Wenn er uns im Gehorsam sieht gegen Gott und Christus in der lebendigen Gemeinschaft. So schwach ist er im Grunde, der starke Fürst der Finsternis. Groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist der Beherrscher der gottlosen Welt und doch wiederum so schwach, dass er vor uns flieht, wenn wir ihm mal widerstehen. Widersteh ihm doch mal. Es gibt so viele Fromme, die klagen immer bei den Seelsorgern. Ach ja, Bruder, Schwester, Mutter in Christo, Herr Pastor, ach ja, es ist immer noch nichts bei mir. Ach ja, es wird nichts, der Teufel ist so stark und ich habe meine Schwächen und. Widerstehen wir doch mal. Bei Niedergeschlagenheit, Unreinheit, Finsternis irgendwelcher Art, aber wie macht man das, dem Teufel widerstehen? Nicht so, denke ich, dass wir die Sünde und das Negative genau in Augenschein nehmen und genau angucken, dann könnten wir vom Schlangenblick der Sünde nur umso mehr hypnotisiert werden. Sondern so, dass wir das beiseite lassen und wenden uns bewusst dem Positiven zu. Ein Christ soll nie passiv sein. Ich meine jetzt geistlicherweise als Dauerzustand. Natürlich sind wir manchmal müde und passiv, aber als Dauerzustand geistlicherweise sollten wir nie passiv sein. Das ist schon der erste Schritt zum Abweg und zum Rückwärtsgang. Nie passiv, sondern im Geiste lebendig und positiv wach. Ein Christ meditiert nicht über einer brennenden Kerze. Ein Christ meditiert nicht über der Sonne oder über dem Mond oder über dem Frühling. Ein Christ beschäftigt sich und füllt seinen Geist und seine Gedanken und sein Gehirn mit Wort Gottes. Schaffen wir uns eine möglichst wörtliche Bibel an oder mehrere. Die Elberfelder Bibel ist recht gut und Schlachter und Zürcher und Luther geht ja auch noch, Luther Bibel 1984, obwohl nicht alles wörtlich ist, die Elberfelder ist da besser. Menge, Schlachter, Zürcher. Schaffen wir uns wörtliche Bibelübersetzungen an, dass wir möglichst nah am Urtext bleiben und dann füllen wir unsere Gedanken, lernen wir auch mal auswendig. Und in Stunden der Anfechtung, dann lassen wir uns nicht einfach passiv sinken, sondern vielleicht können wir doch ein kurzes Gebet sprechen, vielleicht können wir ein Lied lesen, ein Lied singen, ein Gebet sprechen, Wort Gottes lesen. Fülle deinen Geist mit positiven Dingen, sei geistlich aktiv. Das ist Voraussetzung zum Wachstum. Also zwei Punkte untereinander. Gott und Satan, Christus und Satan, niemals gleichberechtigte Partner. Gott ist oben, Satan ist unten. Michael und Satan, ja, die könnte man schon mal nebeneinander sehen, aber auch das stimmt nicht ganz, sondern da machen wir lieber eine Schräge, obwohl sie beides Engel sind, aber der eine eben ungefallen, der andere gefallen, würde ich das eher schräg aufzeichnen. Nach Offenbarung 12 ist Satan schwächer als Michael. Dann zwei Punkte untereinander, oben der Satan, unten der Weltmensch. Der Mensch ohne Christus und Gott ist seinen Raffinessen ausgeliefert auf alle mögliche Art und Weise. Abhängigkeiten, Süchte, Drogen und was alles wir in der Welt, gerade in der heutigen Zeit, finden. Und dann noch einmal zwei Punkte untereinander. Wir sind oben, aber bitte nur in Christo, roter Kreis drum. Und unten ist der Satan, ich will ihn unter eure Füße zertreten. Das als grundsätzliche Klarstellung, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Luther hat gesagt, der Teufel ist immer noch Gottes Teufel. Ich las vor einigen Monaten in einer weltlichen Zeitschrift etwas darüber, wie es heute in der Welt Satans Messen gibt und Satans Diener und Satans Priester, die ihm ihre Opfer darbringen, ihm ihre Gottesdienste messen, feiern, Samen weihen und was alles für schreckliches Zeug da getrieben wird im Dienste der Verfinsterung des Satans. Und dann war mir es interessant, dass in dieser weltlichen Zeitschrift stand, von diesen Satansmessen und so weiter und Satanspriestern, tja, das Fatale bei der Sache wäre, es gäbe da eine fatale Dialektik. Wer an den Satan glaube, der käme wohl nicht drum rum, auch an Gott zu glauben. So stand es dort. Ganz ohne Gott kommen die auch nicht aus. Denn wenn man an einen Satan glaubt, ganz konkret, dann kommt man gar nicht drum rum, da ist auch ein Gott. Der Teufel glaubt auch, dass ein Gott sei. Er glaubt nicht an den Gott der Liebe und an das Evangelium, aber die Teufel glauben, dass ein Gott ist und zittern. Und sie wissen um das kommende Gericht und der Teufel weiß, dass seine Zeit abläuft. Deshalb alle Eile ist vom Teufel, Offenbarung 12, Vers 12. Er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und wenn der Oberbefehlshaber dieses Kosmos, wenn der Fürst dieser Welt nervös wird und dauernd auf die Uhr schaut und weiß, ich habe immer weniger Zeit, dann wundere ich mich nicht, dass die ganze Welt mit ihm nervös wird und die Zeitknappheit immer mehr zunimmt und die Eile und die Hetze. Die Autobahn ist der beste Beweis. Die Menschen haben doch eigentlich immer mehr Zeit. Also wenn ich ganz einfältig mathematisch denke, wie ich es in der Schule gelernt habe, da die Autos immer schneller fahren, müsste der Mensch immer mehr freie Zeit haben. Denn er kommt ja, wenn er von einem Punkt zum anderen will, immer schneller dort an. Heute viel schneller als vor 10 Jahren oder 20 Jahren. Also habe ich mehr freie Zeit. Und doch hat man es nicht. Da sorgt der Teufel dafür. Er weiß, dass ein Gott ist, er weiß, dass ein Gericht ist. Und so stand in jener weltlichen Zeitschrift bei jenem Artikel über Satans Messen, es habe auch schon Satans Priester gegeben, die haben sich nach ihren Satans Messen heimlich in eine katholische Kirche geschlichen, heimlich und unerkannt, für sie ein ganz verbotener Ort. Da haben sie sich sozusagen ins Lager des Feindes begeben und haben in eine Kirche sich geschwind geschlichen, unerkannt. Warum? Weil sie nicht loskommen von Gott und wissen, wenn ein Teufel ist, dann ist auch ein Gott. Denn sonst wäre der Teufel ohne Funktion. Einen Teufel, ohne dass es einen Gott gibt, das gibt's gar nicht. Satan ist ja der Widersacher. Das sagt ja der Name Satan, Widersacher. Wessen Widersacher? Der muss ja einen haben, gegen den er ist. Wenn es keinen Gott gibt, brauchen wir auch keinen Satan. Da braucht man ihn überhaupt nicht. Der hat überhaupt keine Funktion. Der hat nur eine Funktion im gegen Gott, sein Licht, seine Realität. So viel zur Einleitung. Und nun, Matthäus 4, 1 bis 11 haben wir gehört. Das ist nicht irgendein Bericht, sondern ist von besonderem Schwergewicht und besonderer Bedeutung. Es steht auch nicht zufällig am Eingang des Matthäusevangeliums und am Eingang des Lukasevangeliums, zu Beginn der Erdenwirksamkeit. Das kann nur zu Beginn stehen, nicht irgendwo mittendrin. Um was geht es denn bei der sogenannten Versuchung Jesu? Das ist der Test des zweiten Menschen, der Testfall, der Test, die Erprobung des zweiten Menschen. Wenn ein Fabrikant ein neues Automobil macht oder ein neues Flugzeug, dann wird es natürlich getestet und dann gibt es einen Prototyp und ehe man das in Serie fabriziert, muss der Prototyp tadellos sein, dann spricht man von Serienreife und dann kann man mehr davon machen. Und so haben wir am Anfang des Alten Testamentes den Testfall, die Erprobung des ersten Menschen. Und in Matthäus 4 haben wir den Test und die Erprobung des zweiten Menschen. Lesen wir dazu vielleicht einmal 1. Korinther 15, Vers 47. 1. Korinther 15, Vers 47. Der erste Mensch ist von der Erde, von Staub, der zweite Mensch vom Himmel. Und ich lese gleich noch weiter. Wie der von Staub ist, so sind auch die, welche von Staub sind. Und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Gott hat es im Grunde nur mit zwei Menschen zu tun. Mit zwei Menschen hat es Gott zu tun. Mit zwei Arten Mensch, mit zwei Sorten Mensch. Verlegerisch gesprochen, mit zwei Auflagen Mensch. Der erste Mensch ist von der Erde, von Staub, Adam, der zweite Mensch vom Himmel, Jesus Christus. Gott hat es im Grunde nur mit zwei Menschen zu tun. Und die Erprobung des ersten Menschen, die haben wir in 1. Mose 3, das ging gründlich daneben. Und die Erprobung des zweiten Menschen, die haben wir in Matthäus 4. Gott will nichts Unerprobtes, Gott will nicht ohne Erprobung Gehorsam und Liebe mit Erprobung. Das geht so weit, dass wir sogar ganz hinten in der Bibel noch einmal von einer Versuchung lesen. Am Anfang des Alten Testamentes Versuchung 1. Mose 3, am Anfang des Neuen Testaments Versuchung Matthäus 4 und am Ende der Bibel auch nochmal Versuchung, Offenbarung 20. Die Menschheit des tausendjährigen Reiches wurde noch nicht vom Teufel versucht. Und weil Gott letztlich keinen unerprobten Gehorsam und keine unerprobte Liebe will, sondern die müssen im Feuer der Versuchung erprobt sein, deshalb wird auch noch einmal die Menschheit des tausend Jahres nach dem Willen Gottes erprobt. Der Teufel noch ein letztes Mal für kurze Zeit losgelassen, nach den tausend Jahren, wie wir in Offenbarung 20 erfahren. Anfang des Alten Testaments Versuchung, Anfang des Neuen Testaments Versuchung, Ende des Neuen Testaments Versuchung. Also Gott hat es im Grunde nur mit zwei Menschen zu tun und entweder gehören wir zu der einen Sorte oder zu der anderen Sorte. Von Natur gehören wir ja zuerst alle zu der Sorte Nummer 1. Wir kommen von Adam her. Und wir hätten es im Paradies nicht besser gemacht als Eva und Adam auch. Wir gehören zu dieser ersten Sorte und über dieser ersten Sorte steht das Urteil Gottes, ich kann euch nicht gebrauchen. Da steht einmal in Römer 5 ein Wort, Römer 5, Vers 18, das griechische Wort katakrima, katakrima. Das wird meistens mit Verdammnis übersetzt, aber das ist hier zu hart. Das hat eigentlich eine andere Bedeutung. Römer 5, Vers 18 schreibt der Apostel Paulus, also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zum Katakrima gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Katakrima bedeutet einfach abfälliges Urteil. Verurteilung, abfälliges Urteil. Ich kann euch nicht gebrauchen. So wie ihr seid, seid ihr völlig unnütz für meine Zwecke und unbrauchbar. Ihr könnt so nicht bleiben, wie ihr seid. Und deshalb versucht Gott alles und tut Gott alles in Gnade und Gericht, damit wir nicht bleiben, wie wir sind. Und deshalb hat er auch die gefallenen Menschen in 1. Mose 3 schleunigst aus dem Paradies ausgetrieben. Denn eines will Gott nicht, und das wäre das Allerschlimmste. Der Mensch hätte ja dann im gefallenen Zustand auch noch seine Hand ausstrecken können zu dem Baum des Lebens, um ewiges Leben sich anzuessen, im gefallenen Zustand. Und damit er das nicht tue und seine Hand ausstrecke und nehme auch von dem Baum des Lebens, nachdem er gefallen war, 1. Mose 3, 22, deshalb musste er schleunigst ausgetrieben werden, denn das wäre das Allerschlimmste, ihr Lieben. Schlimmeres kann man sich wirklich nicht vorstellen, als was eine gefallene Welt, ein gefallener Mensch und das in aller Unendlichkeit soll unser Leben auf dieser Erde, wenn wir im gefallenen Zustand unendlich wären. Mancher wünscht sich das ja, möchte nicht nur 100 Jahre werden, sondern 1000 immer ewig weiterleben auf der Erde. Aber stellen wir uns das mal praktisch vor, das wäre furchtbar, das wäre die Hölle. Hier ohne Ende weiterleben in dieser gefallenen Welt mit den sich ständig verschärfenden, furchtbaren Problemen, mit all der Finsternis. Da sagt Gott aber schnellstens.